Hallo und herzlich willkommen zu unserem QM-Talk. Wie immer mit meinem Kollegen Michael. Hallo Michael.
Hallo Karina.
Und wir haben heute ein gutes Thema. Wir reden über Personal, über HR, Human Resources. Was schreibt die Norm vor? Was muss ich beachten? Woran muss ich denken?
Ein interessantes Thema. Und es wird in vielen Firmen und in vieler unserer Beratungen ein Thema, wo viel Unsicherheit herrscht, wo wir uns als Berater eigentlich immer fragen, also ab von der Norm müsste es doch bei euch eigentlich Regelungen geben. Und ich denke, da sollten wir heute uns mal drüber unterhalten und mal gucken, was so die Norm will und was ich immer sage, so was der gesunde Menschenverstand eigentlich auch an der Stelle bringen würde und ein Vorteil da wäre. Genau.
Ja, besonders, ich würde gerne vorher einmal ausholen. Ich finde, die Norm nimmt dort, also jede revisionierte Norm nimmt das Thema Personal jetzt immer ein bisschen, ja, mehr auf und schreibt mehr vor. Also jetzt ganz neu, die 15189, als die neu auf den Markt wieder kam mit der Revision, wurde da viel angeglichen an die 17025. Also vieles, was die 17025 schon gefordert hat mit den Kompetenzen, mit der Kompetenzmatrix, das ist alles zurückgekommen. Also das ist auch alles dort. Also man merkt, auch die Normenwelt legt dort immer höheren Anspruch darauf, was man machen muss und was man machen sollte.
Genau. Lass uns mal damit einsteigen, mal komplett von Normen losgelöst. Wenn wir über Personal reden und über Personalprozesse reden, ganz global, was wollen denn am Ende vom Tag alle Normen und was will denn auch der gesunde Menschenverstand, den ich eben so ein bisschen angeschnitten habe, in Bezug auf ein Unternehmen und auf ihre Mitarbeiter?
Ich möchte als Unternehmen, also möchte ich Mitarbeiter haben, die kompetent sind, also die geschult sind, die am Nerv der Zeit, sage ich jetzt mal, sind, also die sich auch aktuell damit auseinandersetzen. Ich will aber auch glückliche Mitarbeiter haben, die ja, die zufrieden damit sind. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ja.
Genau. Also wenn wir ja über Normen reden und du hast ja eben schon die 17025 reingebracht und ich kann noch so einen kleinen Ausschwenk aus der 27001, dann wird es nämlich, glaube ich, auf die Spitze getrieben. Was wir ja eigentlich wollen als Unternehmen und was der QMB immer auch im Unternehmen im Sinne von irgendeiner Norm dann mit reinbringt, ist, wenn wir über Personalprozesse reden und reden über personelle Ressourcen, 13485, das ist das Kapitel 6.2, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wollen wir ja das, was du gesagt hast. Wir wollen natürlich nicht unsere Arbeit alleine machen. Aus diesen Gründen möchten wir gerne Personal einstellen. Das ist der ursprüngliche Anspruch, dass wir mit Personal arbeiten. Wir wollen aber, dass das Personal, was wir einstellen, die Kompetenz hat, auch die Stelle zu besetzen, die sie erfüllen soll. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, der auch das kann, was er tun soll, um es ganz plump runterzudrücken. Und dann wollen wir natürlich, sprengen 27.001, 17.025, natürlich auch, dass die Personen geeignet sind, das zu machen. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, schon in meinem Bewerber- und meinem Auswahlverfahren, wen stelle ich denn jetzt ein? Wer ist ein geeigneter Bewerber? Und mir daraus mal anfange, ein Stellenprofil zu machen. Weil das ist ja der Schwenk, der dann rübergeht, wenn wir sagen, wir haben Personal und haben auf der anderen Seite eine Tätigkeit oder eine Rolle, die besetzt werden muss. Lass uns ruhig mit dem Thema Rollen reden. Dann muss ich mir als Geschäftsleitung oder sollte ich mir als Unternehmen erstmal klar sein, welche Rolle habe ich denn? Welche Funktion begleitet diese Rolle? Und wie kompetent muss der Mitarbeiter sein, der diese Rolle besetzen soll? Das sind so ganz klassische Dinge, wo man losgelöst von allen Normen sagen kann, was ich als Geschäftsführung haben will und was die Norm fordert. Und daraus leitet sich im Prinzip alles andere ab. Oder sehe ich das andere falsch?
Nein, das siehst du komplett
Ja.
richtig. Ja, man muss sich im Vorfeld Gedanken darüber
Ja.
machen. Aber Dazu gehört ja auch ganz oft das Thema Stellenbeschreibung.
Genau.
Und das ist dann aber auch wieder in vielen Unternehmen ein heikles Thema.
Ja,
Also
das ist.
viele wollen das nicht und wollen sich ja nicht so festlegen oder wissen nicht, wie sie es aufschreiben sollen. Also das höre ich auch immer wieder.
Das ist das, was ich als Rolle eben beschrieben habe. Also für mich sind Stellenbeschreibungen Rollen und Funktionen, die im Unternehmen gemacht werden. Und das natürlich, das ist eine klassische Stellenbeschreibung, wie du gesagt hast. Ja, und das begegnet mir in der Beratung auch immer wieder, dass ich ein Organigramm habe. Das sind wunderschön die Rollen drinne. Das ist ein Vertriebler, das ist ein Servicetechniker, das ist meine Personalbearbeitung, das ist mein Serviceleiter, das ist mein Marketing. Und ich sage, schön, cool. Was machen die denn den ganzen Tag oder wo steht der? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was der machen muss? Und so gehe ich wirklich rein. Und ja, also die Personalbuchhaltung, die macht auf jeden Fall Personal. Die kümmert sich um alles, das, was Personal ist. Sag ich, alles klar? Gut. Das heißt, die dokumentiert jetzt auch ab, ob Schulungen erfolgt worden sind. Die kümmert sich darum, dass die Schulungsmatrix aktuell ist. Die nimmt Kontakt mit der Arbeitssicherheitsfachkraft auf. Die guckt, dass die Unterweisungen alle regelmäßig da sind. Und wenn alles fertig ist, kontrolliert die noch die Arbeitszeiten, übergibt die Stunden noch an den Steuerberater, sodass die Löhne gefahren werden können. Das macht alles HR. Nee, 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 also das auf gar keinen Fall. Das macht ja dann inzwischen dann wieder ein anderer und dafür haben wir ja diesen, dafür haben wir das. Das heißt, wo ich hin will, ist, dann sage ich immer, ja gut, was macht die Rolle denn jetzt wirklich? Also was habt ihr mal aufgeschrieben, was die Funktion und die Aufgabe dieser Rolle ist? Auch um zu gucken, davon um mal weg vom HR, zu gucken, wird denn überhaupt alles, was im Unternehmen gemacht werden muss, durch irgendeine Rolle definiert? Oder habe ich gewisse Tätigkeiten im Unternehmen, die einfach getan werden in einer Art Wildwuchs, was ja auch okay ist, wenn es getan wird, aber es gibt halt keinen, der dafür zuständig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir auch mal einen QM-Talk nochmal drüber abhalten, über Rechte, Rollen und Organisation vom Unternehmen. Aber wo ich hin will, ist, ich muss mir Gedanken machen, welche Funktionen habe ich im Unternehmen? Und welche Aufgaben hat diese Funktion? Das heißt, wie du gesagt hast, welche Stellenbeschreibung liegt dahinter? Und aus dieser Stellenbeschreibung kann ich dann das Bewerberprofil ableiten, was ich brauche, sodass ich überhaupt einen Input habe, was schreibe ich denn aus? Ja? Oder was will ich denn? Oder welchen Bewerber erwarte ich? Und dann kann ich halt einfach, wenn ich einen Bereich HR einsuche, der Personalverwaltung macht, dann ist halt vielleicht ein Schlosser, der sich bewirbt, oder ein Elektroniker, der sich bewirbt auf diese Position, nicht das geeignetste an Lösung.
Genau. Genauso sehe ich es auch. Also wenn ich jetzt auch nochmal einen Schwenker auf die Medizin mache, dort wird es ja auch noch durch verschiedene andere Bereiche dann geregelt. Zum Beispiel hast du Laborassistentinnen-Tätigkeiten, also MTA-Tätigkeiten, die dürfen halt nur von MTAs getätigt werden. Also musst du dann ja gezielt diese ansprechen und kannst dann nicht eine medizinische Fachkraft nehmen, um das zu machen. Also auch da muss man gucken. Oder einen Biologieassistenten zum Beispiel. Also auch da gibt es ja klare Vorschriften, was muss das haben und was brauche ich dort.
Ja, und wir haben das, ich habe das in einem 17.025 Audit, glaube ich, letztes Jahr durchexerziert. Auch Mitarbeiter Labor, und dann fragt halt einfach der Auditor die Geschäftsleitung, ja, Sie haben jetzt den Fritz Müller eingestellt. Warum denn? Auf welcher Basis haben Sie den denn eingestellt? So, und dann kann halt die Geschäftsleitung sagen, oh, der ist doch morgens hierher, hat einen guten Eindruck gemacht. Ist zwar gelernter Bauschlosser, beziehungsweise man ist zwar gelernter Kfz-Mechaniker, aber er hat gesagt, hat schon mal einen Multimeter in der Hand gehabt. Da habe ich mir gedacht, der ist geeignet, um unserem Labor Prüfmittel, also elektrische Komponenten und elektrische Prüfgrößen zu kalibrieren nach 17.25. Und dann wird der Auditor schon blöd gucken. Wo ich hin will, ist, dass Auditoren da auch mal nachbohren. Das haben wir schon gehabt, das Spiel haben wir schon bei Auditoren gehabt und wir haben das Spiel schon gehabt, dass wir bis in die Personalakte, in die Bewerbungsunterlagen geguckt haben und der Auditor dann einfach gesagt hat, auf welcher Basis haben Sie genau diese Person auf diese Position gesetzt? Und dann haben wir am Ende den Joker ziehen müssen. Es war eine Geschäftsführerentscheidung. Also, weil wir einfach nicht nachweisen konnten, also das auch gelebte Praxis, weil halt einfach wirklich, um es nochmal ins Extrem zu bringen, der Kfz-Mechaniker als Personalleiter eingestellt wurde Und dann muss man halt am Ende den Joker ziehen und sagen, naja, es ist eine Geschäftsführerentscheidung gewesen, aber das hat immer ein Geschmäckle, weil es an dieser Stelle halt einfach ist, dass das Personal bei Einstellung offensichtlich nicht sorgsam ausgewählt wurde, will ich es mal so sagen, oder nicht unter mit objektiven Kriterien, will ich mich so ausdrücken. Ja, und das ist halt einfach eine Sache, wo man sich Gedanken machen muss und wo halt einfach klare Stellenprofile und klare Personalanforderungen oder Personalanforderungen an Stellenprofile wirklich helfen, Klarheit und Struktur ins Unternehmen reinzubringen.
Also für mich kommt jetzt noch mal so ein bisschen das hoch, was jetzt auch viele Normen fordern mit Unparteilichkeit und dieses Ganze. Das kommt mir jetzt auch so ein bisschen hoch, weil da könnten, also wenn du jetzt das Ganze überspitzt machst, könntest du auch irgendwann mal da irgendwo landen oder so, weil ne, wie willst du denn das dann gewährleisten? Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich jetzt mein Personal ausgewählt habe und er sie ist dafür ja qualifiziert, derjenige, diejenige kann das, dann geht es ja eigentlich weiter
Ja, dann geht es eigentlich
im
erst richtig
Unternehmen.
los. Dann
Ja.
geht es im Unternehmen erst richtig los, weil dann brauche ich oder dann sollte ich mir im Unternehmen Gedanken machen über einen vernünftigen Onboarding-Prozess. Das heißt, wie bringe ich den Mitarbeiter in das Unternehmen rein? Weil die Zeiten oder es ist eigentlich rum, dass ich so blauäugig sagen kann, naja, nächste Woche Donnerstag kommt ein neuer Mitarbeiter. Lass mal kommen, wird schon werden. Sondern es ist ja ganz, ganz, also ich brauche einen Arbeitsplatz, der braucht vielleicht ein Firmentelefon, der braucht einen Computer, der braucht eine E-Mail-Adresse, der braucht eine Durchwahl, der braucht vielleicht ein Handy noch oben mit dabei, der muss vielleicht einen Firmenwagen. Und also ich habe ganz, ganz viel um mich rum, was ich auch regulatorisch organisieren muss. Dadurch, dass ich ja Informationssicherheit und Datenschutz mache, habe ich halt neben dem Qualitätsmanagement eigentlich Thema drin beim Onboarding auch immer die Thematik, welche Rechte kriegt er denn auf irgendwelchen Serverstrukturen? Was darf er zugreifen? Und das mache ich übrigens auch wieder über die Rollen. Also über die Rollen kann man wieder definieren, welche Rollen hat Zugriff auf welches Serverlaufwerk. Und das auch darüber brauche ich wieder eine Rolle. Und dann muss er halt auch klar gesagt kriegen, du kriegst jetzt das Handy für den Zweck, du hast den Laptop, bitte beachte das. Er muss eine gescheite Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Er muss vernünftig ongeboardet werden, das heißt mal ein Rundgang durchs Unternehmen. Er muss das QM-System kennenlernen, er muss Bogen rüber in die Schulung rein, er muss die Schulungsmatrix mit rein, er braucht die Schulung. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach als Unternehmen nicht vergessen darf, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt. Und da bietet sich halt wirklich eine Checkliste, ein Flowchart, ein Prozess an, der halt einfach das Onboarding beschreibt. Dass ich das wirklich meinen Mitarbeiter ganz sauber über einen Onboarding-Prozess ins Unternehmen reinhole. Und mach mal den Onboarding-Prozess als englischen Begriff weg. Ja, nenn es mal, früher war es ein Einarbeitungsplan. Das wollen die Unternehmen oder das wollen die Auditoren auch heute noch sehen. Wann hat der Mitarbeiter eingefangen? Was darf er schon eigenverantwortlich tun? Wie stellen Sie denn sicher, dass er ins Unternehmen eingearbeitet ist? Also dieser klassische Einarbeitungsplan, ja, der muss da sein und der muss auch nachgewiesen werden. Das sehe ich bei vielen Unternehmen in vielen Audits durch unterschiedliche DEKRAs, TÜVs, DQS hinweg. Diese gucken sich alle an, na, wir hatten letztes Jahr frisch angefangen, na, dann gucken wir uns mal von dem den Einarbeitungsplan an. Wie ist er denn rein? Wo ist er denn drin? Fühle sich denn wohl? Die suchen sich jedes Jahr sowas, wenn es in die Personalthemen und Kompetenzthemen reingeht. Schnappen sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da hat sich
Doch.
bei mir noch kein Auditor einen 6 Jahre alten Mitarbeiter gegriffen und hat gesagt, genau.
Nee, der Neueste, der kommt.
Und da kommen wir ja gleich drauf. Es ist immer der Neueste, der kommt und wahrscheinlich auch immer der Neueste, der gegangen ist. Ja,
Genau.
weil du hast ja verschiedene Phasen des Personals in einem Unternehmen. Es geht ja los mit dem, du hast das Bewerbungs die Bewerbung als Phase 1, dann hast du das Onboarding als Phase 2, dann betreust du in Phase 3 und hast irgendwann das Offboarding in Phase 4. Also nur die wenigsten Mitarbeiter fangen beim Unternehmen an und werden nicht mehr geoffboardet, sondern es ist ja normal, auch vollkommen legitim, dass irgendwann mal ein Offboarding wieder stattfindet. Der Mitarbeiter verändert sich, das Unternehmen verändert sich. er geht auch mal in Rente, aber selbst Renten ist ein Offboarding.
Ja.
Und von daher wird jeder Mitarbeiter früher oder später das Unternehmen wieder verlassen, sodass du dir über diese Phasen Gedanken machen solltest und die Prozesse haben solltest.
Aber trotzdem, dass das so wichtig ist, erlebe ich in der Beratung immer wieder, dass es dort gerade die Probleme gibt. Also es gibt in vielen Unternehmen keinen Onboarding-Plan, es gibt keinen Einarbeitungsplan oder überhaupt eine Idee, wie man das machen muss. Es wird dann so individuell und ich habe es auch schon erlebt, dass man kommt und dann, oh ja, was mache ich denn jetzt mit dir? Also sowas habe ich auch schon mitbekommen. Was ja eigentlich auch, ja, gerade auch für den, der neu angefangen hat, ist das ja auch unbefriedigend. Also ich meine, man kommt ja wohin und möchte ja da auch tätig werden und etwas machen. Und wenn man dann da so, ach ja, dann komm mal und ach ja, ich habe jetzt gerade nichts. Ah, naja, dann erzähl, dann lies mal hier ein bisschen was. Oder du kannst ja jetzt gehen, du kannst die Stunden ja wieder aufholen. Also das ist, ja, habe ich alles schon erlebt in unterschiedlichsten Unternehmen.
Ich
Also
auch.
leider ist es noch so gang und gäbe, dass das noch nicht so in den Köpfen drinne ist. Oder es wird etwas gemacht und es wird nicht gelebt.
Ja, und
Das habe ich auch.
genau das ist dieser gesunde Menschenverstand, von dem ich eben gesprochen
Ja.
habe. Es ist losgelöst von der Norm. Man muss sich mal immer in die Position des frisch Angefangenen mal versetzen. Und jeder von uns hat irgendwann mal frisch angefangen. Und wenn es damals bei der Lehre war. Also wir sind immer irgendwann mal, sind wir alle mal in so ein Unternehmen reingekommen. Und ich habe auch schon beide Varianten durch. Schon beim Unternehmen angefangen, wo ich am ersten Arbeitstag vorne am Empfang stand und sage, Konrad, guten Tag, ich möchte hier arbeiten. Die dann erstmal angefangen hat, nervös zu telefonieren. Dann irgendwann hieß, ja, ihr Vorgesetzter ist jetzt leider diese Woche im Urlaub, aber ich gucke mal, wer sich um Sie kümmern kann. Setzen Sie sich mal dahin, das wird Sie wohl gleich einer abholen. Und ich habe auch schon erlebt und versucht, das auch in anderen Unternehmen vom Mindset immer reinzubringen. Wenn du in ein Unternehmen reinkommst, und dich einer begrüßt und sagt, ach, Sie sind doch bestimmt der Herr Kornmann, Sie sind unser neuer Mitarbeiter, schön, dass Sie da sind. Und du dich abgeholt fühlst, du an einen Schreibtisch, ich will nicht sagen an ein Einzelbüro, aber wenigstens mal an einen Ort gebracht wirst, wo es heißt, guck mal hier, das ist dein Arbeitsplatz, da kannst du schon mal gucken, wir haben uns schon mal einen Laptop für dich bereitgestellt, da liegt dein Telefon, das ist schon alles eingerichtet, das ist schon alles fertig, oben liegen ein paar Dokumente, die gucken wir uns nachher gemeinsam an. Ich rufe kurz deinen Vorgesetzten mit dabei, ihr macht einen Rundgang durch die Firma und dann kommt der ITler und erklärt dir mal grob, wie du mit dem Rechner arbeiten kannst. Wir haben eine Terminal-Server-Struktur etc. pp. Das ist einfach gut. Also die Sache ist ja die, und das ist das, wo ich hin will. Das abgeholt werden eines neuen Mitarbeiters in einem Unternehmen oder wie ein Unternehmen mit neuen Mitarbeitern umgeht, ist die erste Visitenkarte, die ich von meinem Unternehmen mitkriege, nachdem ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Und wir leben ja heute in einer Arbeitnehmerwelt, das heißt, in so einem Vorstellungsgespräch und in diesem ganzen Vorstellungsprozess und dem ganzen Arbeitsvertragsprozess ist das vom Arbeitgeber her eine ziemlich rosarote Welt, die mir gezeichnet wird, weil ich ja als Mitarbeiter da anfangen will. So dass mein erster Arbeitstag im Prinzip der erste echte Kontakt mit meinem neuen Arbeitgeber ist. Und wenn dann der Arbeitgeber sich eben nicht so darstellt, wie ich das gerne hätte und wie ich das erwarte und es halt einfach nicht läuft, auf Deutsch gesagt, dann ist das so der erste Eindruck, der schon einen kleinen Knicks macht. Wohingegen, wenn ich sehe, ich werde abgeholt, es kümmert sich einer um mich, es hat sich schon mal im Vorfeld einer darüber Gedanken gemacht, die Leute wissen, dass ich komme, ja, alles gut, super geil, dann ist das vom Unternehmen her eine wesentlich bessere Visitenkarte, losgelöst von irgendwelchen regulatorischen Anforderungen.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich habe aber noch so ein Streitthema, beziehungsweise so ein Thema, was ich in Begutachtungen auch immer mehr oder auch immer erlebe. Das ist neben, jetzt habe ich das Personal, ich habe ihn eingearbeitet und dann kommt es ja irgendwann mal da, ich muss oder ich möchte ja auch mal weiterbilden oder ich möchte oder die Norm schreibt es ja auch vor, dass ich mein Personal schulen soll. Aber da ist dann die nächste Hürde, weil dann fangen sie dann auch wieder an, ja, was soll ich denn schulen und was soll ich denn denen noch beibringen? Und da gibt es ja nichts. Also da habe ich auch vieles schon erlebt, wo es dann hieß, ja, Schulungen sind zwar schön und gut, aber ja.
Immer wieder, wir kommen immer wieder und auf die Stellenbeschreibung, immer wieder drauf. In einer Stellenbeschreibung, wenn ich die geschrieben habe oder wenn ich das Unternehmen betreue, ist in einer Stellenbeschreibung drinne oder es gibt eine Matrix, da sind Schulungen aufgelistet, Standardschulungen. Und dann ist für jede Rolle definiert, ist diese Schulung notwendig, ist diese Schulung optional durchzuführen oder wird diese Schulung nicht benötigt. Und genau da hast du deinen Ansatz von deiner Schulungsmatrix und von deiner Aufrechterhaltung der Kompetenz, wenn man in die Norm reingeht. Das heißt, wenn am Anfang ich vernünftig arbeite mit vernünftigen Stellenbeschreibungen, mit vernünftigen Rollen und komme von der anderen Seite mit Schulungen und Schulungen hat jedes Unternehmen. Es kann mir keiner erzählen, dass das keine Schulungen gibt. Du hast, Entschuldigung, wenn du regulierte Bereiche bist, du hast auf jeden Fall mal eine QM-Schulung, die du jährlich machen solltest. Datenschutzschulung, Informationssicherheitsschulung. Erste Hilfe, Arbeitsschutz, Brandschutz. Einfach mal so in den Raum reingeschmissen, ohne dass ich irgendeine Norm weiß oder dass ich irgend sonst was weiß. Das sind alles Kompetenzen, Fähigkeiten, Schulungen, die ich nachweisen muss und die ich aufrechterhalten muss in meinem Unternehmen. Und dann sage ich halt einfach, ich habe einen im Roller Außendienst, der wird wohl keine Brandschutzschulung brauchen. Wohingegen ich bei der Rolle HR, weil wir eben schon die ganze Zeit über das Personal gesprochen haben, Personal vielleicht nochmal zusätzlich sensibilisieren muss zum Thema Datenschutz. Wie vielleicht auch mein Außendienstler, weil die ja ganz, ganz viel Kontakt zu personenbezogenen Daten und zu Kundenbereichen haben, wohingegen der Mitarbeiter in der Produktion, der in seiner Produktion steht, garantiert nicht den Fokus auf Datenschutz braucht, der aber wahrscheinlich wieder eine Schulung braucht, wie die Maschine angewendet wird oder irgendwelche UVV-Schulungen oder etc. pp. Das heißt, über die Rollen und über die Stellenbeschreibung kriege ich ganz, ganz viel auch Richtung notwendige wiederkehrende Schulungen abgedeckt und kriegt mir da meine Kompetenzmatrix aufgebaut.
Ja, auf alle Fälle ein sehr guter Hinweis, wo man es schon platzieren kann. Also ich habe es selten in einer Stellenbeschreibung so detailliert gesehen, wie du das gesagt hast. Ich kenne eher die andere Variante. Da wird dann mal so geguckt und naja, man guckt mal, ne, was man da so hat. Aber oftmals ist es wirklich so diese, in vielen Unternehmen wird es ja als Pflichtschulung oder als, ja, Muss-Schulung, ich muss da ja hin, ich muss es ja machen. Das wird schon abgedeckt. Alles andere ist dann je nach Branche auch, ob es da überhaupt was gibt oder ob ich
Ja.
mich da überhaupt weiterbilden kann oder so.
Ja, also Erste Hilfe ist so eine typische Optionalschulung. Wir freuen uns über jeden, der Ersthelfer ist, aber du musst eine gewisse Anzahl an Ersthelfern vorhalten. Die melden sich freiwillig und sagen, ich will das machen. Dann kriegen diese als Pflichtschulung oben drauf gedrückt, dass sie folgen. Aber jeder andere, der sagt, es interessiert mich, weil es ein wichtiges Thema ist, der darf das jederzeit machen. Wobei ich bei einem Vertriebler die Schulung, wie eine Maschine funktioniert oder wie ein Produkt hergestellt wird oder was auch immer, das wäre für mich auf jeden Fall weder eine Pflicht noch eine Optionalschulung, sondern das geht ihn halt schlicht ergreifend sehr wahrscheinlich einfach nichts an. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die das so getrennt haben, dass der Vertriebler, es sind immer Szenarien, die ich aufbaue, es sind immer ein Vertriebler, der verkauft ein fertiges Produkt, aber welches Know-how am Ende vom Tag dahinter steht und wie es im letzten Detail funktioniert. Das hat ihn gar nichts anzugehen und ist auch ganz gut so, wenn ein Vertriebler nicht immer weiß, wie die letzte Schraube funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist dann auf jeden Fall eine Schulung, die nicht notwendig ist. Und so kannst du über muss, kann, braucht nicht dir eine schöne Matrix über die Schulung legen und kannst die auf die Rolle verteilen. Ja, das muss auch nicht in der Stellenbeschreibung sein. Das ist eine ganz klassisch im einfachsten Sinne Excel. Links runter die Schulung. Oben von links nach rechts die Rollen, also die Stellenbeschreibung, und dann setzt du Kreuzchen. Fertig. Ja. Und dann hast du deine Matrix.
Genau.
So, und dann hast du, wenn du in der Schulungsthema bist, immer das Ding, Schulungen müssen geplant werden. Das heißt,
Oh ja.
du solltest dir dann auch grundsätzlich Gedanken machen, wann die letzte Schulung war und wann die nächste Schulung stattfindet. Ja, mach eine Planung für jedes Jahr, wie du deinen Auditplan erstellst, erstell einen Schulungsplan. Ja, dass du halt einfach weißt, was los ist, dass du siehst, im August ist wieder Datenschutz fällig. Im März muss die Arbeitssicherheit gemacht werden. Und wenn du weißt, März Arbeitssicherheit, ich habe das gerade auf dem Schreibtisch, wenn du eben weißt, dass im März Arbeitssicherheit fällig ist, weil du das über deine Schulungsplanung abwickelst. Dann ist die Idee total verrückt, jetzt schon bei dem externen Dienstleister, der die Schulung immer macht, anzufragen, wann er denn im März Termine hat. Weil das ja wahrscheinlich jetzt organisierter weitergeht, als wenn du im März die Schulungsmatrix oder im April die Schulungsmatrix aufmachst und siehst, ha, hoppala, da hätten wir ja letzten Monat was machen müssen und panisch wieder versuchst, irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen.
Das ist richtig, das ist richtig. Was du aber auch brauchst, also was die Firmen auch immer mehr wissen wollen, sind Kompetenzmatrix. Das ist auch etwas, was ich jetzt immer mehr sehe, was auch immer mehr gefordert wird. Und auch, wie ich die Kompetenz bestätige. Also nicht nur, dass ich diese Kompetenz einmal durch eine Einarbeitung erhalten habe zum Beispiel, sondern auch, wie weise ich nach, dass dieser Mitarbeiter auch immer noch die gleiche Kompetenz hat. Das ist auch so ein Thema, was ich jetzt auch bei Akkreditierungen immer sehe. Darauf gucken die immer ganz besonders gerne.
Wie machst du das?
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Excel-Tabellen gemacht. Also da erstmal so eine Übersicht zu haben von den Mitarbeitern, wenn es
Und
jetzt
dann?
größer ist. Und dann gibt es dort, also ich habe es in einem Unternehmen gehabt, da haben wir das mit persönlichen Gesprächen gemacht. Die mussten sowieso immer zum Gespräch, um da zu gucken. Oder es wurden, die wurden vom zum Beispiel Leiter ausgefragt, ob sie überhaupt das noch kennen. Ein Mitarbeiter hat die mal begleitet, der eine höhere Position hat, und hat sich das angeguckt, ob die das dann auch noch richtig durchführen.
War denn der begleitet hat, ausreichend kompetent und zu bewerten, dass der das unten drunter richtig macht?
Das sollte er auf alle Fälle sein. Aber jetzt machst du jetzt machst du mal ein Fass. Also nein. Ja, das sollte man bedenken, aber na ja.
Also ich habe das Thema auch. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, wenn ich ein vernünftig, bleib mal beim Servicetechniker. Wenn ich einen Servicetechniker oder einer, der Geräte repariert, ist, glaube ich, noch eindeutiger. Oder einer, der Geräte baut, ist vollkommen egal. Wenn ich den vernünftig eingearbeitet habe in das Thema und ich vielleicht noch regelmäßig einmal im Jahr sage, es gibt so eine Upgrade-Schulung, also so ein Abteilungsleiter-Team, die ganze Abteilung setzt sich mal zusammen, die machen Erfahrungsaustausch, die machen aber eine Upgrade-Schulung. Die machen irgendwie, es hat eine neue Maschine gegeben, es hat sich ein Prozess geändert. Wobei das wird direkt geschult, aber so einmal im Jahr setzen die sich halt einfach zusammen für ein, zwei Stunden und dann das dokumentiere ich als Schulung weg. Aber die fortlaufende Eignung der Mitarbeiter auf die Tätigkeit versuche ich, also mein Ansatz, der mag jetzt weiß Gott nicht der richtige sein, aber damit fliege ich durch die Audits im Moment durch, das funktioniert. Grünes Häkchen dran ist, ich mache es über die erfolgreichen Endkontrollen. Weil alle Kunden und alle Tätigkeiten, die wir haben, haben irgendwelche Endkontrollen dahinter. Das heißt, du machst eine Qualitätsprüfung von irgendeinem Produkt, was rausgeht. Wenn das von der Qualitätsprüfung okay ist, wird der davor gearbeitet haben, wohl richtig gearbeitet haben. DAX-Kalibrierung ist bei uns noch in den Kunden, die ich betreue, noch der Klassiker, dass das Kalibrierprotokoll nach dem Vier-Augen-Prinzip unterschrieben wird. Das heißt, wir machen das noch wirklich so, einer unterstellt das Protokoll und der zweite, also der Laborleiter, guckt drüber und gibt das Protokoll frei. Ich mache es über sowas. Das heißt, ich mache diese Messung der fortlaufenden Kompetenz der Mitarbeiter indirekt über Reklamationen und Auffälligkeiten im Prozess. Darüber mache ich es. Weil ich, wenn ich einem, der 6 Jahre ein Gerät schraubt oder der seit 20 Jahren kalibriert, wenn ich dem komme und sage, jetzt müssen wir mal gucken, ob du noch geeignet bist, das richtig zu machen, jetzt schule ich dich erstmal auf dem Ding, der wird mich angucken und der wird mich auslachen. Da wird dies, also, sorry, wenn ich das so
Ja,
sage, aber
nein.
dem machst du kein X mehr für ein U vor. Und wenn der Auditor zu dem kommt und der Auditor sagt, naja, ich sehe, Auditor, die Jahre, wenn schon da sind, wir sehen uns jetzt das fünfte Mal, jetzt gucken wir uns mal an, ob du das auch wirklich kannst. Und ich mache das wirklich über also ich mache die Wirksamkeit von dem ganzen Kram und über die Aufrechterhaltung der Kompetenz weiß ich nach, über die Anzahl von fehlerhaften Output aus Produktion raus, Anzahl fehlerhafte unterschriebene Kalibrierprotokolle, also fehlerhaft ausgefüllte Kalibrierprotokolle, weil das auch bei mir wieder Tickets gibt in einem Ereignistool rein und ich analyse das daraus. Ich überwache den Mitarbeiter selbst nicht fortlaufend. Also nicht direkt selbst fortlaufen.
Kann ich verstehen.
Ja.
Habe auch eher in einer anderen Richtung gedacht wie du.
Ja.
Es gibt ja auch Bereiche, da musst du das mal ein bisschen anders gucken. Es gibt medizinische Bereiche, wo du das dann ganz anders die Kompetenz testen musst. Und da ist es über, dass man das mal nachkontrolliert. Hört sich immer doof an, aber nimm mal die Zytologie. Frauen gehen zum Krebsabstrich. Das muss auch die Zytoassistentin mal kontrolliert werden, ob die das dann auch noch alles sieht. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass die nachher die Zellen nicht sieht, die vielleicht verändert sind. Also
Ja.
solche Sachen, ne?
Ja.
Ja.
Aber
Aber da gibt
das
es die
ist.
unterschiedlichen. Also deswegen muss man ja auch immer gucken, was ist für das Unternehmen, wo ich gerade bin, am besten.
Genau. Und da zeigt sich ja mal wieder richtig cool, dass wir echt aus beiden Ecken raus, aus unterschiedlichen Ecken
Ja.
rüberkommen. Ich bin halt wirklich, meine Ecke ist halt wirklich Produktion, Herstellung, elektronische, also Kalibrieren von elektrischen Messgrößen und physikalischen Messgrößen und so ein Kram. Das ist so eher so meine Welt, die Hardware und die Technik. Und bei dir ist es so das Labor. Natürlich ist es so unterschiedlich, was ich wie anmelden muss.
Genau.
Ja,
Gut, ich
cool.
glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema
Lass
reden.
uns,
Vielleicht
ja,
sollten wir
lass
noch mal
uns,
einen zweiten Teil machen.
ja, beziehungsweise wir haben ja jetzt schon, wir haben ja das Bewerbungsverfahren gesprochen, wir haben das Onboarding
Ja.
gesprochen, wir haben jetzt lange über das Aufrechten der Kompetenz, das ist quasi im Betrieb und natürlich noch ganz kurz weg, wir haben eben ganz kurz gesagt, es gibt ja noch die Phase des Offboardings und auch beim Offboarding sollte man sich eine Checkliste machen und sollte man Dinge beachten und Dinge tun, dass was dann einfach geregelt geht. Der Datenschützer sagt jetzt wieder, man muss natürlich aufpassen, dass der die Zugänge zu Softwaresystemen abgenommen kriegt in dem Moment, wo sein letzter Arbeitstag ist. Der muss sich mal die Gelegenheit haben, seine persönlichen Gegenstände noch rauszuziehen. Der muss die Chance noch mal kriegen, sein Outlook noch mal aufzuräumen, etc. pp. Es muss geprüft werden, dass der Laptop, den er mal ausgehändigt bekommen hat, auch noch der Laptop ist, den er jetzt wieder zurückgibt. Das heißt, hat er vor einem halben Jahr ein MacBook Pro von uns bekommen als Unternehmen, als Ausgabe. Und steht jetzt beim Offboarding und hat bietet irgendeinen Aldi-PC für 2,99 an und will den der Sekretärin wieder zurückgeben. Auch das muss mal gegengeprüft werden. Und da kann man aber die Onboarding-Listen schon wieder hervorziehen. Also es gibt halt auch beim Offboarding Dinge, die man einfach beachten sollte, um ein sauberes Offboarding hinzukriegen und dann halt auch sich sauber zu trennen. Und das ist auch für mich als Berater und für mich, der in der Norm unterwegs ist, relativ egal, wie die Trennung vonstatten gegangen ist. Also man trennt sich. Es gibt auch da wieder zwei unterschiedliche Wege. Bei dem einen, der eine wird gejagt, dass er Schuhe und Strümpf verliert, raus, ja, mit sofortiger Freistellung hast du nicht gesehen, ganz egal, was es kostet, weg mit dir. Sorry, aber ja. Und der andere, da sitzen sie halt mit einem Blumenstrauß, Verabschiedung und es fließen Tränen, wenn der geht. Diese zwei Extremszenarien habe ich alle schon miterlebt, aber nichtsdestotrotz ist es ein wertvoller Mitarbeiter gewesen, früh, bei der Einstellung, man hat Jahre oder Tage oder Sachen mit zusammengearbeitet. Der Mitarbeiter hat firmeninternes zur Kenntnis genommen, der hat Technik von uns gekriegt und von allem. Und es gebietet der Anstand und auch das Regulatorische, den nachweislich vernünftig aufzuborden. Wenn ich den Jahre, dass er Schuh und Strümpf verliert und sehe nachher im Offboarding, der ist und informiere 5 Tage später erst die IT und sage, pass auf, der Mitarbeiter XY, den haben wir vor 5 Tagen freigestellt. Guck mal, dass du vielleicht den E-Mail-Account mal platt machst und nimm ihm mal die Rechte von der QM-Software weg, die vielleicht in der Cloud liegt oder so ein Kram. Das ist der falsche Ansatz. Das muss man vernünftig machen. Das muss man alles geregelt und vernünftig machen. Dass man mal knaller, falls sich von einem Mitarbeiter trennt, das kenne ich, das ist normal, das habe ich bei Unternehmen auch schon mitgemacht. Nur dann sollte die Geschäftsleitung direkt im Nachgang die IT informieren. Und sollte den Mitarbeiter erst dann gehen lassen, wenn er seine IT-Gegenstände auch da gelassen hat. Ja. Das vielleicht noch kurz und knackig zum Thema Offboarding. Also auch das sollte geregelt vonstatten gehen.
Wunderbar. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Michael. Es war mir
Sehr
wieder eine
gerne.
Freude. Eine Zusammenfassung hast du ja schon im Groben gegeben. Würde ich jetzt sagen,
Ja.
ich würde jetzt nicht nochmal von vorne anfangen und nochmal alles zusammenfassen. Wir wollen ja auch niemanden langweilen. Ja, ich freue mich auf alle Fälle auf unseren nächsten Talk und sage erstmal Tschüss.
Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.